Als Predigttext lese ich uns aus Matthäus Evangelium, Kapitel 28, die Verse 16 bis 20, Matthäi am letzten. Ich habe hier die Luther-Übersetzung. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa, auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende. Als ich noch Gemeindepastor gewesen bin, ich bin von 1990 bis 2018 in Schleswig-Holstein in verschiedenen Gemeinden Gemeindepastor gewesen. Wenn sich da bei mir jemand zur Taufe gemeldet hat, dann durfte sie sich den Taufvers selber aussuchen. Und da gab es Verse, die relativ oft gewünscht wurden. Zum Beispiel den aus Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Da wird jemand sehr persönlich von Gott angesprochen und ihm wird Erlösung, Rettung, Befreiung zugesprochen. Dass er geehrt wird und zu Gott gehören darf als sein geliebtes Eigentum und darum niemanden und nichts mehr zu fürchten hat. Wunderschön, so ein Vers wird gerne ausgewählt. Aber wem ist das eigentlich gesagt? Wir sehen am Textzusammenhang bei Jesaja, das ist dem Volk Israel zugesprochen. Dennoch erlauben wir uns, so ein Wort auch auf uns heute anzuwenden. Warum? Weil wir glauben, dass durch die Wirkung von Jesus Christus auch wir Nicht-Israeliten Erlöste, Gerettete, Befreite sind und Gottes geliebtes Eigentum und sein Volk. Jesus Christus starb auch für uns am Kreuz den Sühnetod zur Vergebung unserer Sünden. Er besiegte auch für uns die Macht des Todes und der Finsternis. Und wir sind frei. Erlöst durch ihn. Diese gute Nachricht, dieses Evangelium gilt allen Menschen aus allen Völkern, wie dem Missionsbefehl zu entnehmen ist. Und darum gilt es auch dir und mir und allen anderen Menschen genauso. In der letzten von Matthäus berichteten Begegnung Jesu mit seinen Jüngern, nachdem er bereits von den Toten auferstanden war, da unterstrich Jesus nochmal kräftig seine Bevollmächtigung von Gott, dem Vater. Mir, sagte er, also keinem anderen, ist gegeben alle Gewalt, nicht nur ein bisschen. Im Himmel, okay, davon kriegen wir nicht wirklich was mit. Und auf Erden, hoppla, das betrifft ja uns, unser Hier und Jetzt. Alle Gewalt, das heißt auch und nicht zuletzt die Macht, und in der guten Nachricht wird das übersetzt, die unbeschränkte Vollmacht, Sünden zu vergeben, von Sünde zu befreien, zu erlösen. Wir sind erlöst, wir sind frei durch ihn. Und dieses Geschenk der Befreiung ist seit Jesus nicht länger auf einige wenige Auserwählte, nicht auf Israel allein beschränkt, auch nicht auf uns hier allein beschränkt, sondern soll allen Menschen zugutekommen. Alle sollen die Erlösung erfahren und frei werden. Was für eine gute Nachricht. Und darum hier nun ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums der Sendungsauftrag an die erste Jüngerschar und damit zugleich auch immer wieder neu an alle, die erlöst worden sind. Sagt es weiter, tragt es weiter, damit es alle Welt erfährt und auch in den Genuss der Erlösung kommt. Christ zu sein ist ein Vorrecht, Christ zu sein ist ein Genuss. Wir genießen die Erlösung, die Befreiung. Und diese Mission ist in den vergangenen 2000 Jahren auch schon ganz gut gelungen, wenn man sich die weltweite Verbreitung der Kirche ansieht. Und es gibt weiterhin in vielen Regionen ein rasantes Wachstum der Christenheit. Es ist immer wieder beeindruckend, was man für glaubwürdige Missionsnachrichten bekommt. Allerdings stockt diese Bewegung leider ausgerechnet bei uns hier in Europa seit längerem. Und vielerorts befindet sie sich auf dem Rückzug. Kirche schrumpft, Gottesdienstbesucherzahlen gehen zurück. Ich brauche es euch nicht zu erzählen, es ist ja eure Situation. Die Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus kommt nicht mehr gut an bei uns im Lande. Und wir Christen, wir rätseln und suchen nach Lösungswegen, wie sich das Blatt nun wieder wenden könne. Und da sollten wir meines Erachtens dankbar sein für einen wichtigen und auch im gewissen Maß berühmt gewordenen Hinweis eines Nichtchristen. Friedrich Nietzsche, der deutsche Philosoph aus dem 19. Jahrhundert, hat seinerzeit bereits geschrieben, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Und das sagt er nicht als einer, der Vorurteile hatte gegenüber Christen oder der nur nach einem äußeren erlösten Lächeln Ausschau hielt oder der einen anderen Musikgeschmack bevorzugte, sondern das sagte er als einer, der Pastorensohn war, im evangelischen Pfarrhaus aufgewachsen ist, auf ein christliches Internat zur Schule gegangen ist. Der kannte die Szene also durch und durch und traf darum, denke ich, den wirklich wunden Punkt bei der Sache. Wir brauchen keine besseren Missionsstrategien und Methoden, damit sich das Blatt wieder zugunsten wachsender Kirchen wendet. Wir brauchen vielmehr Erlösung. Wir brauchen Erlösung. Denn Erlösung steckt an. Befreite Menschen sind beneidenswert. Freiheit ist ein für alle Menschen erstrebenswertes Ziel. Ein Genuss. Und ich denke so, wenn der junge Nietzsche solche Freiheit im elterlichen Pfarrhaus und in der Lehrerschaft seines Internats gefunden hätte, wäre er nicht zu einem der größten Kirchenkritiker seiner Zeit herangewachsen. So aber legte er den Finger in die Wunde und sagte, was ist das denn für eine Erlösung? Nein, danke, ohne mich. Glücklicherweise gab und gibt es auch in unserer Zeit und unseren breiten Gemeinden, die gegen diesen negativen Trend sehr wohl wachsen und ihrem Umfeld die Erlösung durch Jesus Christus nahebringen. Und solche Gemeinden wurden in den 1990er Jahren im Bereich der Kirche von England, der anglikanischen Kirche, näher untersucht. Und die Merkmale solcher gesunden, solcher vitalen Gemeinden, wie sie in dem gleichnamigen Handbuch zur Gemeindeentwicklung genannt werden, die wurden als Arbeitsmaterial veröffentlicht und ich persönlich arbeite schon seit vielen Jahren, nicht erst seitdem ich hier im Bundesdienst unterwegs bin, mit diesem Material und ich freue mich, dass es auch Grundlage unseres Projekt Revitalisierung geworden ist. Ich habe euch die Karten schon mal an die Hand gelegt und auf der Rückseite, darum geht es heute eigentlich. Ich freue mich, dass es Grundlage für dieses Projekt geworden ist. Ich denke, wir tun gut daran, uns diese Erkenntnisse gründlich vor Augen zu führen und von solchen Gemeinden zu lernen. Wie sehen Gemeinden aus, die erlöst und ansteckend sind? Was kennzeichnet Gemeinden, in denen der Erlöser Jesus Christus offenbar wird? Gemeinde ist ja schließlich der Leib Christi. Gemeinde ist ein Brief Christi. Und wenn die zentrale Botschaft des Evangeliums die Erlösung durch Jesus Christus ist, dann muss in der Gemeinde Christi auch Erlösung sichtbar und erfahrbar werden. 7 Merkmale, 7 Einstellungen, 7 Haltungen hat man in dieser Studie wachsender Gemeinden übereinstimmend festgestellt und die möchte ich gerne vorstellen und erläutern. Das erste Merkmal lautet: Wir beziehen Kraft und Orientierung aus dem Glauben an Jesus Christus. Statt die Dinge nur am Laufen zu halten und irgendwie zu überleben. Das ist die Frage nach unserer persönlichen Spiritualität ob wir das aus Gewohnheit und Pflichtgefühl machen oder ob wir wirklich dem lebendigen Gott in unserer stillen Zeit begegnen, wie wir sie auch immer gestalten. Das ist eine Frage an unsere Gemeindeveranstaltung. Wird hier noch ein Betrieb am Laufen gehalten oder sind das hier Glaubensfeste und sei es in kleiner Runde, wo man dem lebendigen Gott begegnet, sich darauf freut, die Gegenwart Gottes feiert und suchenden Menschen einen Raum bietet, wo sie Christus begegnen und kennenlernen können und in ihrem Glauben wachsen. Das zweite Merkmal, wir richten den Blick nach außen, statt uns nur mit uns selbst zu beschäftigen. Das ist die Frage, wie sehr wir in einer frommen Blase mittlerweile uns eingekapselt haben oder wie sehr wir da wirklich unseren Auftrag leben und die Nachbarn, wie groß auch immer Nachbarschaft in Berlin zu definieren ist, damit einbezogen bekommen und vernetzt sind mit anderen Christen, mit anderen Menschen, die auch guten Willens sind. Wir sind ja nicht die Einzigen, die Gutes wollen für die Menschen. Also wie weit kennt man uns wirklich oder wie weit sind wir einfach nur eingekapselt? Das dritte Merkmal lautet, wir finden heraus, was Gott heute will. Sollte man meinen, ist doch selbstverständlich, wir beten ja, dein Wille geschehe. Wir wollen uns vom Heiligen Geist leiten lassen und nicht davon, es ihm recht zu machen. Was läuft denn bei der Meinungsbildung in unseren Gemeinden eigentlich ab? Versuchen wir es allen recht zu machen oder wollen wir wirklich tun, was Gott will? Wissen wir das? Kennen wir unsere Berufung? Und das hat dann Konsequenzen. Viertes Merkmal, wir wagen Neues, wir wollen wachsen, wir wollen uns entwickeln. Statt Veränderung oder Misserfolg zu fürchten. Das haben wir schon immer so gemacht. Das haben wir noch nie so gemacht. Wie weit ist das in Bewegung? Eine Entwicklung hier. Und dann, wir handeln als Gemeinschaft. Ja, selbstverständlich. Gemeinschaft der Glaubenden. Ja, statt bloß als Club oder religiöser Verein zu funktionieren, wie steht es denn wirklich um die Beziehungsebene in unseren Glaubensgemeinschaften? Geht es hier nur nach, wer hat was zu sagen oder ist man hier ein Team? Und sechstes Merkmal, wir schaffen Raum für alle. Ja, logisch, Gott will doch alle. Ja, aber wollen wir wirklich inklusiv handeln oder sind wir letztlich doch exklusiv? Was für Signale kommen denn wirklich an, wenn Menschen kommen und anders sind? Und siebtes und letztes Merkmal, wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. Wir wollen lieber weniges gut tun, als uns im Aktionismus zu verlieren. Sieben Merkmale. Was haben diese Merkmale nun mit der Erlösung durch Jesus Christus zu tun? Da sind sie alle sieben nochmal aufgeführt. Was haben die mit Jesus zu tun? Warum wird in ihnen der Erlöser offenbar? Gucken wir uns das erste Merkmal an. Da heißt es, eine vitale Gemeinde bezieht Energie und Orientierung aus dem Glauben. Na, Jesus, der Sohn Gottes, der hat doch selbst aus der intensiven Begegnung und Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel heraus agiert. Wir lesen, dass er nächtelang sich zurückgezogen hat zum Gebet, bevor er wieder den Menschen gedient hat. Dort hat er offensichtlich Weisung empfangen und aufgetankt und die Liebe Gottes genossen. Jesus sagte, er könne nichts von sich aus tun und über uns sagt er nichts anderes. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Erst wenn wir selbst von Gott, von Jesus, vom Geist Gottes berührt, begeistert, gestärkt worden sind, dann haben wir etwas von ihm weiterzugeben. Und ganz oben an, als erstes Merkmal steht darum, das eigene Glaubensleben, die eigene Erlösung und nicht eine Aktion für Gott, bei der wir dann schnell auch ermüden, wenn sie nicht von Gott selbst wirklich gespeist ist. Wir sind zuallererst geliebte Gotteskinder. Erlöste Menschen wissen das. Sie genießen die Nähe Gottes und sind so frei. Dann das zweite, eine vitale Gemeinde hat einen nach außen gerichteten Blick. Jesus hat sich nicht um sich selbst gedreht, sondern er hat die Nöte und Bedürfnisse der anderen wahrgenommen und ihnen gedient. Dietrich Bonhoeffer sagt es ja so, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Und Jesus sagte, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Das muss auch seine Gemeinde kennzeichnen. Und das ist auch etwas anderes als Mitgliederwerbung. Und das erlebe ich leider so oft, dass Gemeinden eigentlich nur noch danach gucken, wie kriegen wir Leute ran. Gar nicht mehr der Dienstgedanke, sondern der Werbegedanke. Es geht um echte Liebesdienste, um der Menschen willen, egal ob sie dann auch in unsere Gottesdienste kommen und bleiben. Wenn das erste Merkmal erfüllt ist, dann ist das zweite auch kein befremdender und überfordernder Gedanke mehr. Als von Gott Beschenkte, und das sind wir, haben wir doch genug, um anderen weiterzugeben. Wir sind so frei, anderen zu dienen, weil Gott uns dient. Für uns ist doch gesorgt, dass wir anderen helfen können. Das erste und das zweite Merkmal finden wir in dem Doppelgebot der Liebe wieder. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, leidenschaftlich, begeistert und deine Nächsten wie dich selbst. Der dritte Gedanke, eine vitale Gemeinde bemüht sich darum herauszufinden, was Gott will. Jesus hat seine Berufung gewusst und seine Berufung gelebt und sich ausschließlich an Gottes Erwartungen orientiert. Das war seine Speise, sagte er mal. Und entsprechend gefestigt konnte er mit unangemessenen Erwartungen an ihn umgehen. Der hat notfalls die Leute auch mal stehen gelassen und sie enttäuscht. Und diese Freiheit gewinnt man nur, wenn man ganz in Gott geborgen ist, an Gottes Liebe gesundet ist und still auf Gottes Geist achtet und wartet. Dein Wille geschehe, lautet ja eben das Gebet, das Jesus uns beten gelehrt hat. Und darum hat für Gemeinde Jesu eben wirklich nur der Wille Gottes zu gelten. Und eine gesunde Gemeinde ist ihrem Wesen nach darum eine hörende, eine fragende Gemeinde. Und sie empfängt daraus ihre Berufung. Es ist doch klar, dass ihr als kleine Gemeinde nicht ganz Berlin erreicht, braucht man nicht zu diskutieren. Frage ist, was ist eure Berufung in Niederschönhausen? Selbst Niederschönhausen ist zu groß. Ich bin eine Viertelstunde noch zu Fuß gegangen hier Schönhauser Allee bin ich umgestiegen oder ausgestiegen. Also ist ja schon eine ganz große Ecke hier, viele, viele, viele Menschen. Das kann man nicht als kleine Gemeinde. Was ist eure Berufung? Und das hat dann eben auch Konsequenzen. Eine vitale Gemeinde, sie wagt Neues, sie will wachsen, sie will sich entwickeln. Der Geist Gottes bewegt, er führt, er leitet. Und mal führte er Jesus in die Wüste, meistens zu den Menschen und schließlich sogar zum Kreuz. Jesus betrat damit Neuland. Er tat nicht nur, was man so tut. Jesus war an allem gehorsam. Er wich nicht zurück und er tat so das wirklich Richtige zur richtigen Zeit. Und was für ein Segen ist daraus gewachsen. Gott selbst hat sich in ihm verherrlicht, in Zeichen und Wundern und der Erlösung. Fürchtet euch nicht, lautet seine Botschaft immer und immer wieder. Angst vor Veränderung, Angst vor Fehlern sollte uns nicht kennzeichnen. Jesus sagte doch, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Auch wenn wir Fehler machen, auch an dem Tag ist er bei uns, bleibt bei uns. Und darum sind wir so frei, auch neue, unbekannte Wege zu gehen, bei aller Wertschätzung der bisherigen Wege. Und dazu habe ich euch ein Bild mitgebracht. Ihr erkennt sicherlich eine Brücke und auch einen Fluss. Die Erbauer dieser Brücke, die haben richtig gute Arbeit geleistet. Denen kann man wirklich keine Kritik zubilligen, sondern die haben gute Arbeit geleistet. Und dann kam eine Hochwasserkatastrophe und alles war weggeschwemmt. Was geblieben ist, war diese Brücke. Kann man nur wertschätzen. Aber jetzt ist eine neue Zeit, die Zeiten ändern sich. Jetzt braucht es eine neue Brücke, um wieder über den Fluss zu kommen. Und das, finde ich, ist so ein treffendes Bild dafür. Es geht gar nicht darum, die Glaubensväter zu kritisieren, sondern es gilt zu erkennen, Zeiten ändern sich und wir müssen neue Wege finden. Neue Wege, das Evangelium den Menschen zu verkündigen. Kann wieder zurück. Fünftes Merkmal, eine vitale Gemeinde handelt als Gemeinschaft. Jesus hat sein Leben mit den Jüngern geteilt. Komm und sieh, lud er zu sich ein. Hatte ein offenes Haus. Irgendwie kurzfristig mal, ne? Wenn man sich anguckt, was sonst ablief. Ne? Meister, wo wohnst du? Ja, komm, offenes Haus. Hat zu sich selber auch eingeladen. Und er lud also zu sich persönlich ein. Er lehrte so, Gott zu vertrauen, Gemeinschaft mit Gott zu leben. Er setzte sich dann aber auch, und davon lesen wir mehr, mit anderen Leuten an deren Tisch, hatte Tischgemeinschaft mit Menschen und bot so eben Gemeinschaft. Und Tischgemeinschaft, das ist ein ganz hohes Gut damals gewesen, heute noch. Und das ist eine große Chance. Das hat Jesus gelebt. Und Jesus hat den Jünger ja auch nie als Einzelkämpfer ausgesandt, sondern immer mindestens zu zweit. Und wenn dann doch mal einer unterwegs war, dann nicht ohne den Rückhalt und die klare Berufung einer Gemeinde. Denken wir zum Beispiel an den gewählten Diakon Philippus aus der Apostelgeschichte oder an den Apostel Paulus selbst, der in der Regel mit einem Team unterwegs war. Gemeinschaft statt Einsamkeit. Geheilte Beziehungen zwischen Gott und Menschen und unter unterschiedlichsten Menschen, die durch Jesus Christus miteinander verbunden sind. Das kennzeichnet Gemeinde Jesu, den Leib Christi. Wir sind gemeinsam Gottes Team. Und das ist euch sicherlich nicht neu. Darin ist jeder begabt und darum auch jeder mitverantwortlich, seinen Teil beizutragen, dass niemand allein die Lasten zu tragen hat. Er ist der Herr und wir sind Brüder und Schwestern auf Augenhöhe. Wir sind ein lebendiger Organismus als Gemeinde Jesu, weniger eine Organisation. Die Organisation, sie gibt dem Organismus Halt, aber der Organismus, der gibt der Organisation Inhalt. Und darum geht es, um den Inhalt, um Jesus Christus. Wir sind Leib Christi. Und darum darf Gemeinde eben auch nicht exklusiv sein, sondern immer nur inklusiv, offen für andere. Eine vitale Gemeindeschaft, Raum für alle. Jesus hat Grenzen überschritten. Das war ja der Skandal für viele. Er hat Grenzen überschritten, die sich in den frommen Köpfen festgesetzt hatten. Der hat sich mit Menschen umgeben, die doch so gar nicht zu ihm zu passen schienen. Der hat sich eben mit Leuten an den Tisch gesetzt, wo andere sagten, also geht ja gar nicht. Und diese Menschen blieben bei ihm, denn sie fühlten sich von ihm angenommen, angezogen. Sie durften bei ihm sein und fanden dort in der Gemeinschaft mit ihm heilsame Veränderung. Zum Beispiel Zachäus, dieser kleine Gauner. Das ist ja so die berühmteste Geschichte dazu. Wir brauchen keine Angst vor Ansteckung durch Sünde zu haben in der Begegnung mit anderen. Erlösung steckt an und sie bringt Heilung den Sündern. Und wir müssen dieses alte Denken über Bord werfen, als gäbe es bei Gott ungeliebte Menschen. Und die für uns manchmal durchaus verstörende Vielfalt, die Originalität eines jeden einzelnen Menschen, die ist auch von Gott bejaht. Und gewollt, sein Zuspruch, du bist geliebt von mir, du bist mein, die gilt jedem. Und wie könnte da seine Gemeinde wieder Zäune aufrichten, die er doch gerade abgerissen hat? Eine erlöste Gemeinde nimmt Menschen an, so wie Christus sie angenommen hat und heißt sie willkommen und schafft ihnen Raum, sich in ihrem Glaubensleben zu entwickeln. Und das ist eben die große Frage, wie weit ist das wirklich möglich in unserer Gemeinde? Und das siebte, eine vitale Gemeinde, sie tut nur weniges, aber das macht sie richtig gut. Sie konzentriert sich auf das Wesentliche. Jesus hat sich nicht verzettelt in dem Vielerlei. Er sagte, er könne nur tun, was er den Vater tun sieht. Der war also hochkonzentriert. Erlösung durch Christus führt nicht zum Burnout. Jesus sprach doch vom sanften Joch und von der leichten Last, als er zu sich rief, zu seiner Ruhe einlud. Das gilt doch nicht nur für den Einstieg, das ist doch nicht nur das Werbeprogramm. Und wenn wir denn drin sind, dann muss das weiter gelten. das ist durchzuhalten. Gemeinde ist zwar eine Dienerin der Menschen, aber dabei kein DAX-notiertes Unternehmen, das sich auf einem Weltmarkt behaupten muss. Gemeinde ist Ort des Heils und der Heilung, der Erlösung durch Jesus Christus. Gott ist da, Gott ist gegenwärtig, lasst uns anbeten. Gottes Wille ist entscheidend. Aus der Kraft Gottes will doch alles getan sein. Gott selbst kommt zum Zug, Gott selbst handelt, wenn wir das, was wir von ihm gehört und empfangen haben, in die Tat umsetzen. Mehr nicht. Gemeinde hat nicht nur eine gute Nachricht zu verkünden, sie selbst hat eine gute Nachricht zu sein. Gemeinde muss in all ihren Lebensäußerungen gute Nachricht für Menschen sein, muss gut tun. Wir sind darum so frei, nicht alles zugleich in Angriff nehmen zu wollen. Wir trauen Gott den richtigen Zeitplan zu, machen nur einen Schritt nach dem anderen. 7 Merkmale einer gesunden, einer vitalen Gemeinde, die dem Wesen und dem Leben Jesu entsprechen. Je ähnlicher wir Jesus als Einzelne werden, das kennen wir schon so, bis Christus in euch Gestalt gewinnt, aber je mehr das auch für eine ganze Gemeinde, für das Miteinander, für die Lebensäußerung einer Gemeinde gilt, umso deutlicher und einladender wird die Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus auch durch uns mit Taten und Worten verkündigt werden. Und Menschen werden Sehnsucht nach diesem Leben mit Gott bekommen. Sie werden diese Freiheit begehren. Sie werden die Taufe begehren zur Vergebung ihrer Sünden. Sie werden mit Gott leben wollen, in Gemeinschaft mit Gott seinen Willen lernen wollen. Und an einem solchen großartigen und heilsamen Werk, da will man doch gern beteiligt sein. Also ich empfinde es als ein Vorrecht, schon so lange Christ sein zu dürfen. Wir sind doch zu beneiden, die dazugehören. Wir sind nicht zu bedauern. Und das muss wieder sichtbar werden in unserem Leben. Christ zu sein ist ein Genuss, es ist ein Vorrecht. Denn alle Welt ist Ziel der Liebe Gottes, die sich in Jesus offenbart hat. Es ist eine erlösende Liebe, die befreit. Es ist eine ansteckende Liebe. Amen.